Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Heute mit der Historikerin Hedwig Richter, mit der Psychologin und Demokratieaktivistin, kann ich das so sagen? Marina Weisband.
Ist okay, ja.
Gut. Und mit Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und mit einem tollen Publikum. Schön, dass Sie da sind. Wir sind nämlich heute im Grillo-Theater in Essen. Das ist eine Lesart gemeinsam mit der Buchhandlung Proust. Und die WAZ ist unser Medienpartner. Thema, habe ich mir überlegt, raus aus der Resignation, Demokratie neu lernen. Der Gedanke war, raus aus der Resignation, dass wir das wahrscheinlich alle ziemlich gut gebrauchen können, oder? Wir haben Russlands Krieg gegen die Ukraine, wir haben Terror in Israel, wir haben Krieg in Nahost, wir haben fast schon vergessen, Artensterben, wir haben eine Klimakrise, wir haben einen antifeministischen Rollback, wir haben Aufwind für Rechtspopulisten. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber deswegen eben raus aus der Resignation, Mut machen. Dazu habe ich diese Gäste eingeladen mit ihren Büchern. Hedwig Richter, ich habe gerade schon gesagt, Professorin, jetzt sage ich es ausführlicher, für neuere und neueste Geschichte an der Bundeswehr-Uni München. Sie haben zusammen mit dem Journalisten Bernd Ulrich das Buch geschrieben, Demokratie und Revolution, und das verspricht Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Schön, dass Sie da sind, Frau Richter.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, raus aus der Resignation. Ich hatte beim Lesen Ihres Buches, die Resignation ist tatsächlich eigentlich die größte Krise der westlichen Demokratie. Kann das sein? Fast noch größer als all die anderen, die ich gerade aufgezählt habe?
Na, das Problem ist ja, dass die Resignation uns daran hindert, dass wir diese Krisen angehen. Und unser Hauptanliegen ist eben, wer, wenn nicht die Demokratie, kann die Krisen wirklich angehen und wirklich diese Herausforderung annehmen. Und eben die Demokratie nimmt die Menschen mit, wenn alles gut funktioniert, eben mit allen Menschen im Pack diese Krisen bewältigen. Und Resignation verhindert das. Und Demokratie ist eigentlich das Gegenteil von Resignation. Demokratie braucht unbedingt Selbstwirksamkeit. Die Menschen müssen mitkriegen, dass sie was bewirken können, und dann wird Demokratie auch total einleuchtend, und das ist dann auch so ein bisschen ein Selbstläufer. Man sieht, man kann was bewirken, und dann setzt man sich mehr ein. Und Resignation ist so eigentlich was sehr, sehr Antidemokratisches.
Jetzt haben wir gerade schon das schöne Wort Selbstwirksamkeit gehört. Ich glaube, das kriegen wir noch ein bisschen erklärt im Laufe dieses Abends. Das ist nämlich auch ein zentrales Wort im zweiten Buch. Die neue Schule der Demokratie von Marina Weisband. Psychologin, habe ich vorhin schon gesagt, bekannt geworden. Eigentlich so, ich glaube, als deutsches Gesicht der Piratenpartei, jetzt mittlerweile bei den Grünen aktiv. Vor allem jetzt hier aber als Autorin und Erfinderin einer Plattform, die Demokratie in die Schule bringt. Und zwar nicht mal so als Projektwoche, sondern möglichst dauerhaft. Schön, dass Sie da sind, Frau Weisband.
Hi, guten Abend.
Ist das Ihr Gegenmittel gegen die Resignation?
Es ist ein Gegenmittel. Ich habe mich in meinem Projekt damit auseinandergesetzt, was eigentlich der Kern der Demokratie ist. Ist es das Wählen? Oder ist es Toleranz? Oder ist es die Institutionskunde, anhand derer ich in der Schule Demokratie kennenlernen durfte? Bundestag, Bundesrat, Sie wissen. Ich glaube, der Kern von Demokratie ist das Selbstverständnis. Genau wie Frau Richter gerade gesagt hat. Wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Opfer meiner Umstände? Bin ich ein Besucher des öffentlichen Raums? Bin ich hauptsächlich Konsument? Besteht mein Leben daraus, arbeiten zu gehen, um Geld zu kriegen, um Dinge zu konsumieren? Oder bin ich Gestalter meiner Gesellschaft? Und wenn ich mich als Gestalter begreife, wenn ich mich begreife als verantwortlich für mich und meine Mitmenschen, wenn ich lesen kann, wer ich bin, was ich brauche, was die anderen brauchen und was die Welt sein könnte, dann macht mich das ganz grundlegend zu einem besseren, glücklicheren Menschen. Und es macht die Demokratie gesünder und resilienter, und es gibt uns erst die Möglichkeit, diese Polikrisen, in denen wir uns bewegen, rational und ruhig anzugehen, ohne in Ohnmacht und Angststarre und Populismus zu verfallen.
Aber in der Schule sind doch die jungen Menschen für sehr wenig verantwortlich, oder?
Das sagt Herr Dirksen und fragt es.
Genau, das ist genau der Punkt. Wer wir in der Gesellschaft sind, lernen wir während unseres Aufwachsens. Und wir lernen es nicht, weil ein Lehrer in Politik es uns erzählt, sondern wir lernen es anhand der Erfahrungen, die wir tagtäglich über viele Jahre machen. Gehen wir also tagtäglich über viele Jahre in ein System, das uns beibringt, du bist hier ein Besucher, du musst hier Anforderungen erfüllen und wirst geprüft, dann wachse ich auf als Mensch, der besonders gut darin ist, Anforderungen zu erfüllen. Und wenn dann plötzlich, ich komme aus so einem überregulierten System, wo ich immer weiß, ich bin um genau die Uhrzeit immer in dem Raum, da lerne ich 45 Minuten Mathe, 45 Minuten Deutsch und bekomme jeden Schritt gesagt, den ich zu machen habe, dann komme ich plötzlich in eine Welt, deren Grundrahmen sich verändern, deren Wirtschaftssystem sich verändert, deren Arbeitsmarkt sich verändert, dann bin ich aufgeschmissen, weil ich gar nicht die Werkzeuge entwickelt habe in meinem Aufwachsen, in meiner Jugend, um mit Komplexität zurechtzukommen. Ich glaube, mit dem Wort werden wir uns heute Abend auch noch rumschlagen. Wir lernen in der Schule nicht Komplexität. Wir lernen komplizierte Dinge, aber keine komplexen. Und Aula möchte einfach nur ein praktisches Projekt sein, um genau diese Selbstwirksamkeitserfahrungen wieder und wieder zu machen im Rahmen des Aufwachsens, um den Mut zu generieren, den wir brauchen, um in Komplexität klarzukommen.
Und wie das alles gelingt, das ist ja ein Riesenpaket, was Sie jetzt beschrieben haben, wie das ganz praktisch gelingen kann, das beschreiben Sie also in diesem Buch über dieses Aula-Projekt. Und Jens Dirksen, auch Sie sind da, herzlich willkommen. Ich habe die beiden Bücher eigentlich so ein bisschen so gelesen, das von Frau Richter ist quasi das große Theoriebuch. Und das von Frau Weißband ist dann die praktische Anleitung dazu. Wie haben Sie so als Kulturchef und Buchkritiker, wie würden Sie die beiden Bücher beschreiben?
Das trifft es schon sehr gut, finde ich. Ich habe vor allen Dingen in dem Buch von Frau Weißband häufiger gedacht, verflixt nochmal, wir hätten alle diese Ausbildung gebraucht. Wir hätten das alle gut gebrauchen können. Ich finde, die Erfahrung, die Frau Weißband schildert mit dieser Online-Plattform, mit der die Schüler Projekte selber definieren, und angeleitet durchziehen und prüfen bis hin zu juristischen Fragen, das ist was, was tatsächlich Demokratie spürbar macht. Und ich fand es sehr überzeugend, dass Frau Weißband geschildert hat, dass das auch die Charaktere der jungen Menschen formt, dass zum Beispiel aufgrund einer Online-Plattform auch besonders zurückhaltende und stille Schüler plötzlich aus sich rausgehen und sich nach draußen wagen. Wir kennen das ja alle als Modus vom Internet, dass das diese Zurückhaltung aufhebt. Und das hat mich zwischendurch auf den Gedanken gebracht, ob nicht die sogenannten sozialen Netzwerke vielleicht so eine Regulierung bräuchten, wie dass sie das auf ihrer Plattform machen. Dann würden die auch besser funktionieren.
Vielleicht noch einen Satz zur Empirie, was diese Selbstwirksamkeit betrifft. Also da gibt es wirklich sehr viele Studien wahrscheinlich, ich glaube, Sie zitieren das auch zum Teil, die das einfach zeigen, wenn Menschen diese Erfahrung machen, also dass sie beispielsweise vor Ort was gemeinsam beschließen. Das kann in einem Dorf sein, dass man gemeinsam die Kirche renoviert oder dass man sich irgendwie ein großes Projekt macht mit Geflüchteten und so weiter. Das kann alles Mögliche sein. Und dass dann das Vertrauen in die Demokratie sehr, sehr stark steigt. Also das ist ganz unumstritten, dass diese Selbstwirksamkeit wirklich ganz zentral ist für Demokratie. Und was wir in unserem Buch sehr anklagen und was ja auch ein Problem ist, das du aufgreifst, Marina, dass die Politik die Menschen gar nicht mehr adressiert als diejenigen, die selbstwirksam sein wollen, sondern dass man denen möglichst viel vom Leibe hält.
Und das finde ich eine schöne Verbindung auch zwischen beiden Büchern. In dem von Frau Weißband geht es eben darum, wie Kinder und Jugendliche zu Demokratie ermächtigt werden. Und bei Ihnen, Frau Richter, lese ich, naja, eigentlich werden wir alle wie Kinder behandelt, wie kleine innere Schweinehunde, die wirklich, Sie schreiben, glaube ich, an einer Stelle, der Schweinehund ist zum Ehrenbürger geworden. Was ist denn da schiefgelaufen? Sie sind ja Historikerin, wie sind wir da hingekommen, dass aus der schönen, großartigen Demokratie so ein auf dem Sofa liegender Selbstbedienungsladen geworden ist, wo wir eigentlich gar nicht selber irgendwas machen wollen. Wie ist das dazu gekommen?
Also wir schreiben in dem Buch, dass es eine Grammatik des 20. Jahrhunderts gibt, die wir alle mühsam erlernt haben und die auch ganz wichtig ist. Das sind die Lehren aus dem Faschismus und aus dem Nationalsozialismus. Und wir sollen das nicht vergessen. Wir, gerade als Deutsche, müssen wir immer daran erinnern, wie das dazu gekommen ist. Aber wir brauchen auch eine neue Grammatik des 21. Jahrhunderts. Und zu dieser Grammatik des 20. Jahrhunderts gehört etwa die ganz, ganz enge Verbindung, das ist jetzt eine problematische Lehre, von Demokratie und Wohlstand. Und wir machen es uns nicht leicht und sagen, der Kapitalismus ist das Problem, sondern wir zeigen auch historisch auf, dass Wohlstand wirklich wichtig war für Demokratie.
Das war sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Westdeutschland, kam ja mit die Demokratie mit dem Wirtschaftswunder, aber schon viel früher.
Genau, schon um 1900 sieht man das. Das ist kein Zufall, dass die Zeit um 1900 in der westlichen Hemisphäre ein riesiger Demokratisierungsschub war. Die Menschen hatten viel mehr Geld als vorher. Es gab keine Hungersnöte mehr. Das war komplett undenkbar. Die Menschen hatten genug anzuziehen. Sie hatten genug Zeit, um Politik zu machen. Die strömen in Scharen zum Wählen. Die Parteien werden gegründet. Sie treten in Parteien ein. Die Frauenbewegung. Und das geht nur, wenn ein gewisser Wohlstand da ist.
Und wir haben das ja auch, also wir, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, der Westen in den letzten Jahrzehnten immer versucht, dem Rest der Welt so zu verkaufen. Wenn ihr demokratisch seid, dann kriegt ihr Wohlstand. Jetzt könnte man fast eher den Eindruck haben, mit Wohlstand kommt die Demokratie. Wie bedingt sich das gegenseitig?
Ja, also wir denken, dass man viel mehr darauf schauen muss. Wohlstand ist wichtig für Demokratie. Menschen sollen ein gutes Leben haben. Also das ist wirklich ganz logischerweise zentral für Demokratie. Wenn ich hungere, was bringt mir dann die Demokratie? Demokratie hat ja ganz in ihrem engsten Kern, würde ich sagen, die Menschenwürde. Also dieses, was ganz eng mit Selbstwirksamkeit zusammenhängt. Ich habe meine Würde, wenn ich selbstwirksam bin, wenn ich frei bin, wenn ich handlungsfähig bin. Und und dafür brauche ich eben auch einen materiellen Spielraum sozusagen. Aber das ist dann irgendwann auch gekippt. Also Menschen brauchen nicht 3 Autos vor der Tür, ganz platt gesagt. Menschen brauchen nicht 3 Urlaube, 2 Urlaube oder einen Flugurlaub, um ein würdiges Leben zu führen. Wir müssen ganz neu darüber nachdenken, was ist eigentlich eine gute Grundlage, die Menschen brauchen, um als demokratische Bürgerinnen und Bürger ein gutes Leben zu führen, ein partizipatives Leben zu führen.
Jetzt haben Sie trotzdem vorhin, Frau Richter, gesagt, eigentlich es steht doch um die Demokratie gut. Ich spitze jetzt ein bisschen zu. Frau Weiß man, wenn ich da bei Ihnen nachfrage, weil was Sie gerade beschreiben, zeigt ja schon eine zunehmend angespannte Stimmung und gerade in den letzten Wochen. Wir haben erlebt einen Überfall auf den SPD-Politiker Matthias Ecke. Wir sehen in Umfragen einen Rechtsruck, insbesondere auch unter jungen Menschen. Sind Sie auch so optimistisch, dass es um die Demokratie doch eigentlich trotzdem ganz gut bestellt ist?
Nein, sehr grundlegend nicht. Ich spreche tatsächlich davon, dass wir im Präfaschismus leben. Und zwar nicht, weil Deutsche automatisch zu Nazis werden, wenn es ihnen materiell ein bisschen schlechter geht, sondern weil wir einerseits eine Vertrauens- und Repräsentationskrise in der Demokratie haben, die tatsächlich berechtigt ist. Wir haben mehr Lobbyisten im Bundestag registriert als Bundestagsabgeordnete. Das ist ein Fakt. Das ist eine Art, wie wir repräsentiert werden. Und das andere ist, dass auf dieser Grundlage aufbauend wir eine gut organisierte internationale Kampagne von Faschisten haben. Das heißt, autoritäre Staaten und faschistische Bewegungen sind international sehr, sehr gut untereinander vernetzt, teilen sich Thinktanks und Geldmittel und Botfabriken und bespielen soziale Medien und darüber Massenmedien und pushen für Faschismus. Es ist nicht so, dass der Faschismus in den Leuten automatisch hochkommt, sobald es ihnen nicht gut geht, sondern in dem Moment, wo es den Leuten nicht gut geht und sie in Panik verfallen und Politik auch nicht mit Besonnenheit und Lösungen darauf reagiert, sondern mit diesem, oh, wir müssen bloß alles Unheil von den Leuten weghalten, also die Leute auch noch wie Kinder behandelt, dann besteht die reale Gefahr, dass der Faschismus sich durchsetzt und dann ist jede Hoffnung, die echten Probleme wirklich anzugehen, dahin, weil das kann der Faschismus überhaupt nicht.
Versprochen, wir kommen gleich wieder auf die optimistischen Sachen, die ich versprochen habe, aber Frau Richter, Sie nicken jetzt gerade, trotzdem in Ihrem Buch lese ich immer wieder Stellen, da weiß ich natürlich nicht, ob Sie die formuliert haben oder Herr Ulrich, die klingen in meinen Ohren, so habe ich die gelesen, so ein bisschen ironisch, wenn es um Warnungen vor Faschismus geht. Da kommen dann so Formulierungen wie, dann wird Antifa noch mal ein paar Dezibel hochgedreht und dergleichen. Das klingt so ein bisschen, als würden Sie das nicht ernst nehmen.
Nee, also ich würde auch sagen, anders als ich das vor 3-4 Jahren gesagt habe, dass unsere Demokratie in einer ganz, ganz tiefen Krise ist. Aber das ist nicht so, dass wir jetzt erstarren müssen, sondern es gibt immer noch große Mehrheiten für, also 80% wählen demokratische Parteien. Und wir leben in einem unglaublichen Wohlstand. Also es wird ja auch immer wieder gezeigt, was oft beschworen wird, der Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Armut, der ist sehr, sehr schwach. Wichtiger ist beispielsweise Bildung und ob man rechtsextreme Parteien wählt. Ich würde auch sagen, also auch je länger man das beobachtet, desto dramatischer ist es mit dem Antifaschismus. Aber manchmal wird Antifaschismus benutzt wie Antikapitalismus, irgendwie so als einen ganz großen Marker. Und wenn man den ausgesprochen hat, dann ist sozusagen alles schon erledigt. Anstatt, dass man dann ins Detail geht und schaut, wo das Problem ist.
Im Detail beschreiben Sie das dann, unsere derzeitige Situation als, ich habe mir das aufgeschrieben, selbstverschuldete ökologische Unmündigkeit. So steht es ja auch im Untertitel. Was meinen Sie damit, mit dieser Unmündigkeit?
Ja, das ist, also ich finde, was wir momentan sehen, ist so ein gegenseitiges Downgrading von Politik und Bürgerschaft. Also die Politik spricht die Bürger und Bürgerinnen wie Kinder an und sagt denen, na gut, wenn ihr jetzt das Elektroauto, wenn ihr das nicht mögt, dann kann man eben nichts machen. Und der Bürger sitzt dann auf dem Sofa und holt so seinen Rechner raus und sagt, oh nee, das ist jetzt erst 400 Kilometer, dann mache ich da nicht mit. Und die Wärmepumpe, die surrt so laut im Garten, das will ich auch nicht. Also so auch wie Konsumenten. Und das nimmt wiederum die Politik auf, anstatt dass wirklich beide mutig sind. Und zuerst müsste das jetzt die Politik sein, also die wirklich dann konkret handeln und das Bürgertum ganz, ganz anders ansprechen. Also
ist denn aber die Befürchtung in einer Demokratie, wenn man den Menschen zumutet, irgendwas erleiden zu müssen, auf irgendwas verzichten zu müssen, dass man dafür tatsächlich abgestraft wird, ist das so abwegig? Ich muss an Angela Merkel denken, die einmal vor einer Wahl eine Mehrwertsteuererhöhung angekündigt hat. Ich glaube, das würde sie auch nicht nochmal machen. Gibt es denn Beispiele, jetzt wieder Sie mit Ihrem Blick als Historikerin, wo das mal gut gegangen ist, Zumutungen ankündigen und dafür demokratisch belohnt werden?
Ja, natürlich. Es hat beispielsweise bei der Ostpolitik von Willy Brandt geklappt, als der in diese kalte Kriegsdeutschland gesagt hat, Leute, es muss sich was ändern, wir müssen ein neues Verhältnis zur Sowjetunion finden, zur Sowjetunion, um Gottes Willen. Russland haben das die meisten noch genannt, die Russen. Und zu denen soll man ein neues Verhältnis finden. Und Deutschland war geteilt und man war gekränkt. Und es gab einen riesigen Aufschrei und Mehrheiten waren gegen Willy Brandt. Und er hat aber die Leute überzeugt. Er hat gesagt, Leute, schaut, das und das sind die Argumente. Und ich würde sagen, dieser Eingriff in die Identität, in das Selbstverständnis der Westdeutschen war viel, viel tiefer als jetzt, wenn man immer sagt, das hat das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz hat nicht funktioniert, weil es so tief in das Innerste der Deutschen eingegriffen hat. Würde ich sagen, das war doch viel, viel tiefer. Oder das Lastenausgleichsgesetz, da wurden wirklich Reiche enteignet von 1952 für die Flüchtlinge, die aus den ehemaligen deutschen Gebieten kamen. Und das hat funktioniert. Und ich denke, ganz entscheidend ist dabei, dass die Politik dann auch das wirklich umsetzt, dass sie sagt, Leute, so und so sieht's aus, wir haben das Pariser Abkommen, ihr wisst, warum wir das haben, damit wir weltweit die Änderung hinkriegen und wir kriegen das nicht hin, wenn wir weiter heizen wie bisher. Also wir versuchen euch zu überzeugen, ihr habt uns gewählt, dass wir zum Wohle des Landes und des Volkes, dass wir das Richtige machen und jetzt machen wir das. Ihr könnt uns abstrafen danach, aber womöglich ist diese Politik überzeugender als dieses Gewackel, das wir momentan sehen.
Also Menschen ernst nehmen und ihnen auch etwas zumuten. Das ist ja ein zentraler Gedanke, Frau Weisband, der auch bei Ihnen sich durchzieht, weil das lernen bei Ihnen tatsächlich schon Kinder, kleine Kinder. Warum können die lernen, was wir Erwachsenen offensichtlich nicht so richtig auf die Reihe kriegen?
Wir können das alle, Kinder und Erwachsene. Wir sind vernunftbegabte Wesen. Und der Zaubertrick dabei ist, uns auch so anzusprechen. Es gibt in der Psychologie den Labeling-Effekt. Wie ich dich betrachte, wie ich dich benenne, so verhältst du dich auch. Wenn ich sage, alle Migranten sind Verbrecher und ein migrantisches Kind wächst damit auf und hört das jeden Tag, dann wird es wahrscheinlicher kriminell, weil Labeling-Effekt. Und wenn meine Jugendlichen zum Beispiel eine Idee einbringen, die können mit Aula ja alle Ideen rund um ihr Schulleben ganz frei einbringen und können untereinander besprechen, ob sie sinnvoll ist. Wir stellen nur Nachfragen oder die LehrerInnen. Ja? Das heißt, wenn jemand schreibt, ich möchte einen Killerroboter für die Schule, dann sagen wir nicht, haha, lustig, was möchtest du wirklich oder was ist deine ernste Idee oder könntest du dich mal ernsthaft beteiligen, könntest du dich hier mal einbringen, sondern nein, wir sagen, du möchtest also einen Killerroboter, gut, bitte beschreibe, wie du das mit dem deutschen Waffengesetz vereinbaren möchtest und für welche Ziele du ihn möchtest und wie du ihn finanzieren möchtest. Und sobald die Schüler merken, dass sie wie ernste Wesen angesprochen werden, fangen sie auch sofort an, auch mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit mitzuarbeiten, weil sie verstehen, das, was ich hier sage, wird gehört, das kommt an. Und ganz grundlegend fangen sie an, Politik zu machen. Das heißt, ihre Bedürfnisse mit den Bedürfnissen von anderen abzuwägen. Wir haben zwei Dinge in Wirklichkeit. Wir haben Verwaltung und Politik. Was gerade auf Bundesebene passiert, und zwar seit vielen, vielen Jahren, über alle Parteien hinweg, ist nicht Politik. Es ist Verwaltung. Weil Politik bedeutet, dass ich mir ein Ziel setze, das in irgendeiner Weise werteorientiert ist, das mit meiner Vorstellung davon zu tun hat, wie die Welt sein sollte, wie die Gesellschaft sein sollte. Und ich erkläre dieses Ziel und ich begründe dieses Ziel und ich sage, welche Wege zu diesem Ziel führen könnten und ich sage, für welchen ich mich entscheide und warum und woran ich meine Erfolge messen kann. Und die Leute sagen, okay, dann messen wir die Erfolge daran. Wenn Olaf Scholz da sitzt und sagt irgendwie, ja, wir können ja jetzt den Kohleabbau nicht beschränken, weil wer soll denn das den Kohlearbeitern erklären? Und ich sage, du, das ist dein Job. Wenn man Leute anspricht wie vernunftbegabte erwachsene Menschen, dann verhalten sie sich wie vernunftbegabte erwachsene Menschen.
Sie sagen, das können wir alle lernen, was ich eine gute Nachricht finde. Für die von uns, die vielleicht sich auch überlegen, Mensch, das klingt nach einem tollen Projekt, wie kriege ich das an meine eigene Schule? Mögen Sie vielleicht mal kurz skizzieren, wie läuft das tatsächlich praktisch ab? Sie haben einmal eine digitale Plattform programmiert, weil Sie einfach gerne programmieren, glaube ich, und das ja wahrscheinlich bei den Piraten auch schon ausprobiert haben mit digitaler Demokratie. Aber das ist ja nicht alles, sondern wie funktioniert das?
Ich habe keine digitale Plattform, weil ich einfach gerne programmiere. Ich habe eine digitale Plattform, weil ich damit etwas umsetzen kann, was vor der Digitalisierung überhaupt nicht möglich war. Und das ist Teil der sehr guten Nachricht für die Demokratie. Aula läuft ganz praktisch so, dass eine Schule sich gemeinsam entscheidet, zur Aula-Schule zu werden. Das heißt, sie führt eine Beteiligungskultur ein für alle SchülerInnen und dauerhaft. Mit einem richtigen Vertrag. Und wir stellen drei Elemente zur Verfügung, die das machen. Das eine ist die Online-Plattform, die einfach hilft, diesen Ideenfindungsprozess zu strukturieren und zu protokollieren. Früher müsste ich vielleicht die ganze Schule in der Aula versammeln, jede Woche für eine Diskussion. Das ist überhaupt nicht logistisch machbar. Aber auf einer Online-Plattform kann ich die ganze Schule miteinander ins Gespräch bringen. Dort können SchülerInnen jederzeit eigene Ideen einstellen, darüber diskutieren, sie zu richtigen Projektplänen ausarbeiten und über sie abstimmen. Das zweite Element ist eine didaktische Begleitung. Das heißt, wir knallen denen nicht einfach eine Plattform von Latz und sagen, hier lernt Demokratie viel Spaß, sondern wir reflektieren. Warum habe ich abgestimmt, wie ich abgestimmt habe? Was ist der Vorteil meiner Idee? Was könnte der Nachteil meiner Idee sein? Was ist Minderheitenschutz? Wie machen wir Kompromisse? Wie bereite ich etwas vor? Wie prüfe ich Risiken? Und das dritte ist tatsächlich ein Vertrag der Schulkonferenz, die verpflichtet sich freiwillig, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen, in einem bestimmten Rahmen. Die dürfen also meistens keine Lehrer feuern, sie dürfen aber zum Beispiel meistens die Hausordnung verändern. Und umsetzungspflichtig sind die SchülerInnen selbst, weil eine Demokratie kein Wunschkonzert ist. Es ist keine Konsumentenhaltung, zu der wir sie erziehen, sondern wir ermöglichen ihnen, wir befähigen sie, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.
Eine digitale Plattform, auf der Ideen diskutiert werden, da fallen mir natürlich gleich diverse Social-Media-Plattformen ein, auf denen das gründlich schief geht, weil es immer gleich böse wird, toxisch wird. Sie haben ein paar Kniffe eingebaut, um das zu verhindern. Was braucht demokratischer Diskurs, damit er nicht entgleist wie auf den Plattformen, die wir kennen?
Erstens, digitale öffentliche Räume. Wissen Sie, wie viele digitale öffentliche Räume wir haben? Null. Wir haben überhaupt keine. Was wir haben, sind private Wohnzimmer von Milliardären, auf denen sie die Regeln machen. Die Regeln dienen soziale Medien dazu, Aufmerksamkeit von Menschen an Werbetreibende zu verkaufen. Völlig anderes Ziel als demokratischen Diskurs ermöglichen. Das Ziel von Aula, schon als Software grundsätzlich angelegt, ist, dass es demokratischen Diskurs ermöglichen soll. Deshalb muss ich keine Inhalte pushen, die möglichst wütend machen, weil wütende Menschen mehr interagieren und das sorgt dafür, dass sie länger auf der Plattform sind und das sorgt dafür, dass sie mehr Werbung sehen. Das Problem ist, in der Struktur, wie wir das Internet, ich sag nicht gebaut, in der wir das Internet zugelassen haben, kann Facebook zum Beispiel gar nicht anders handeln. Wir sind immer so, oh, Facebook macht so Algorithmen, die machen, dass die Menschen sich aufregen, die pushen Desinformation und rechte Geschichten. Das stimmt, aber das muss Facebook auch machen. Qua seiner Organisationsform ist es juristisch verpflichtet, den Gegenwert seiner Shareholder zu steigern. Es kann gar nicht anders, als den Diskurs zu vergiften.
Das machen Sie also besser. Das reicht ja aber nicht, dass Sie einfach nur sagen, wir pushen jetzt nicht die Inhalte nach oben, die wütend machen. Das würde wahrscheinlich noch nicht ausreichen, sondern wie bringen Sie das zustande?
Wir versuchen, Kinder auf so eine Weise zu vernetzen, dass sie klüger werden. Man kann Menschen ja so vernetzen, dass sie als Masse ziemlich dumm sind, wie zum Beispiel der Brexit, der hat das ganz gut hinbekommen. Ja, wenn ich Menschen so organisiere, treffen sie grundsätzlich dumme Entscheidungen. Wenn ich sie einfach zu einem Thema ohne jede Vorbereitung, das sehr komplex ist, frage ja oder nein, ohne dass sie an der Frage mitarbeiten dürfen. Das führt ziemlich zuverlässig zu dummen Entscheidungen. Wenn ich Menschen klug organisiere, können sie klügere Entscheidungen treffen als die Summe ihrer Teile. Aula hat da mehrere Elemente. Zum Beispiel haben wir keine Kommentare, wir haben Verbesserungsvorschläge. Das heißt einfach anders. Das ist natürlich ein Kommentar. Aber Verbesserungsvorschlag sagt, ich stimme deiner Idee zu, aber nur wenn. Das heißt, du bist doof, ist kein Verbesserungsvorschlag. Ich halte sie also dazu an, konstruktiv zu kommunizieren. Dann müssen die SchülerInnen nicht immer über alles selbst abstimmen, sondern wenn sie keine Ahnung haben oder keine Zeit oder keinen Bock, können sie ihre Stimme an jemanden delegieren. Das heißt, da habe ich Formen repräsentativer Demokratie drin. Aber letzten Endes können sie ihre Stimme immer zurücknehmen. Und damit habe ich eine größere Freiheit und Leute, die keine Ahnung von etwas haben, müssen sich nicht dazu äußern. Sondern jemand, der Ahnung hat, der mein Vertrauen genießt, kann sich in meinem Namen äußern. Das heißt, es gibt mehrere Arten, wie wir kluge Systeme bauen können. Wir können kein Bundesaula bauen. Ja? Aula ist für kleine Räume, Schulen, Vereine, Verbände, Gemeinden. Aber was wir können, ist, die 10.000 sehr, sehr klugen demokratischen Instrumente zu benutzen, die wir kennen, neben wir wählen ein Parlament.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sind keine Ja-Nein-Entscheidungen, die tendenziell zu dummen Entscheidungen führen. Habe ich Sie jetzt, glaube ich, hoffentlich richtig zitiert?
Ja.
Und Frau Richter, gibt es noch weitere Punkte, die wir jetzt in diesem Schulprojekt gehört haben, von denen Sie sagen würden, Mensch, die können wir tatsächlich auch so auf so ein ganzes Land übertragen? Noch so ein paar Kniffe, zu denen Sie uns allen raten würden?
Ja, also ich finde das wirklich ganz, ganz toll und empfehle absolut dieses Buch von Marina Weißband, weil ich auch das wichtig finde, dieses Ansprechen. Und das ist kein Widerspruch, dass ich einerseits sage oder dass wir in unserem Buch schreiben, Demokratie kann mit einer starken Politik funktionieren. Wir brauchen in dieser Phase, in der wir sind, brauchen wir ganz, ganz viel ExpertInnenwissen. Die Wissenschaft muss eine große Rolle spielen, deswegen regiert Wissenschaft noch lange nicht, aber die Politik muss sich in dieser Zeit viel intensiver mit Wissenschaft auseinandersetzen, als sie das zu anderen Zeiten musste. Und zugleich die Bürger und die Bürgerinnen als Erwachsene ansprechen, die mitmachen müssen. Und die ganzen Transformationen werden ja nur funktionieren, wenn tatsächlich die Menschen das dann auf unterer Ebene alles mitorganisieren und mitmachen.
Und an der Stelle plädieren Sie auch ganz klar dafür, uns, jeden Einzelnen, jeder Einzelne, das Individuum in die Pflicht zu nehmen für einen Kampf für mehr Demokratie und eben um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. In sehr vielen anderen Büchern lese ich immer, naja, das kann jeder Einzelne von uns kann sagen, ich fliege jetzt nicht mehr, ich esse kein Fleisch mehr, damit werden wir die Klimakrise nicht verhindern, das ist ein systemisches Problem, wir müssen systemisch angehen. Das scheinen Sie aber für falsch zu halten, warum?
Also wir sagen, die Zeit ist so knapp, dass wir wirklich alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall auch Technologie, also das ist gar keine Frage. Wir hätten wahrscheinlich sogar, wenn wir in den 90ern das gemacht hätten, was damals von Weizsäcker zum Beispiel geschrieben hat und viele, viele andere, das ist so frustrierend, wenn man das liest, wahrscheinlich hätte man damals das tatsächlich noch weitgehend einfach mit, wenn wir damals die neue Technologie, die schon Solar und alles war ja schon am Entstehen, wenn wir damals die Transformation angefangen hätten, wäre das viel, viel smoother gegangen, viel bequemer. Aber jetzt brauchen wir viel, viel mehr. Jetzt kommen wir auf keinen Fall damit zurecht, dass Menschen einfach sagen können, nö, wir ändern uns nicht.
Ja, aber das spricht doch dafür, dass wir eine systemische Änderung brauchen. Dass
genau.
Es eben nicht die individuelle Entscheidung ist, ob ich mein SUV fahre und ob ich eine Fernreise
Wir brauchen beides. Also wir brauchen auf jeden Fall, selbstverständlich brauchen wir eine gute Politik. Das ist eigentlich unser stärkstes Plädoyer, dass die Politik mutiger sein muss. Aber das bedeutet eben auch, dass die Einzelnen Verantwortung mit übernehmen. Also es kann dann nicht, was dann eben von manchen Teilen der Presse vor allem befeuert wird, dass sofort ein Riesenschrei durchs Land geht, wenn eine kluge Idee kommt, wenn gesagt wird, so, wir können nicht nicht alle Böden versiegeln. Ganz im Gegenteil, wir müssen ganz dringend wieder Böden entsiegeln. Wir müssen wieder Boden feucht machen. Wir brauchen wieder Moore, weil die unwahrscheinlich viel CO2 schlucken können. Also deswegen braucht man wirklich beides. Eine Politik, die das entschieden macht und dann eben auch davon ausgehen, dass die Bevölkerung und sie ansprechen als Erwachsene, dass die das versteht und mitmacht. Und dass man dann schon auch mal, das kann am Anfang auf Widerstand stoßen, so wie Willy Brandt auf Widerstand gestoßen ist.
Ob der Staat, ob die Politik das überhaupt darf, da gibt es in unserer Zeit auch immer sehr große Zweifel dran. Ich erinnere mich an den Verkehrsminister, der sagte, flächendeckend Tempo 30 in Ortschaften, das sei verfassungswidrig wegen Freiheit.
Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Ich möchte gerne auf einen klügeren Gedanken eingehen. Und zwar...
Mir geht es jetzt aber schon um den Punkt, dass offensichtlich der Zeitgeist der Meinung ist, der Staat solle sich mal ein bisschen zurückhalten. Wie gehen wir damit
um? Nein, Moment. Der Zeitgeist ist nicht der Meinung, der Staat sollte sich ein bisschen zurückhalten. Es gibt Mehrheiten dafür, mehr für das Klima zu tun. Es gibt Mehrheiten dafür. Wer ist der Meinung, der Staat sollte sich zurückhalten? Die FDP, die staatskritische Partei? Ja, das ist ihr Job. Das muss sie sagen. Sie muss sagen, der Staat hat sich da nicht einzumischen. Der Job von uns anderen ist irgendwie einen hellen Kopf auf den Schultern zu bewahren, die Probleme der Zeit anzugucken und zu gucken, was ist die Stelle, an der sie gelöst werden können. Ich habe für dieses Dilemma, ob direkte Demokratie oder starke Politik, ich habe dafür einen Vorschlag. Und Hedwig, es interessiert mich wahnsinnig, wenn ich dir jetzt ein Modell skizziere, was du dazu sagst, ob das richtig ist. Es gibt verschiedene Arten von Entscheidungen, die man treffen muss. Manche Entscheidungen sind sehr komplex, manche Entscheidungen sind sehr einfach und manche Entscheidungen liegen sehr nah, sind sehr nah mit unserer Identität verbunden und sind deswegen emotional sehr aufgeladen und manche Entscheidungen sind weit von uns weg und eher technokratischer Natur. Und je nachdem, welcher Natur die Entscheidung ist, die getroffen werden muss, muss sie mit verschiedenen demokratischen Werkzeugen entschieden werden. Für Entscheidungen, die technokratischer Natur sind und sehr komplex, also sehr viel Vorwissen erfordern, haben wir die repräsentative Demokratie. Da haben wir Leute, die hauptberuflich sich in all die Dinge einarbeiten. Für Entscheidungen, die sehr weit von uns weg sind und sehr einfach, wäre sowas wie die liquide Demokratie. Ich interessiere mich nicht dafür, also übertrage ich meine Stimme und dann kann das parallel im Hintergrund die ganze Zeit weiterlaufen, aber ich kann relativ direkt abstimmen. Für Entscheidungen, die super einfach sind, aber mir extrem an die Identität gehen. Ich brauche nicht rauchen in Restaurants. Ja, das ist ein Glanzfall für die direkte Demokratie. Und da finde ich auch einen direktdemokratischen Plebiszit nicht falsch, weil er da zur nachhaltigeren Entscheidung führt, anstatt dass jede Regierung das immer wieder hin und her entscheidet. Und Entscheidungen, und das ist das besonders Schwierige, die sehr komplex sind, aber sehr nah an unsere Identität gehen. Zum Beispiel in Irland war die Frage nach der Ehe für alle und nach Abtreibung. Und wir haben Iren das gelöst mit BürgerInnenräten. Aber anders als bei uns mit verbindlichen. Das heißt, das Ergebnis dieser zufällig gelosten BürgerInnenräte war verbindlich. Und Leute haben das mitgetragen. Und warum haben sie es mitgetragen? Weil sie auch in diesem Bürgerrat hätten sitzen können. Ich kann als migrantische, behinderte Person mit nicht vielen Kontakten wahrscheinlich nicht im Bundestag sitzen. Deshalb identifiziere ich damit nur so halb. Aber ich könnte zufällig gelost werden in einen Bürgerinnenrat. Und die Entscheidung meiner Peers fällt mir leichter zu akzeptieren. Und solche Entscheidungen und mehr direktdemokratische Elemente hätten auch den Vorteil, dass wir langfristigere Entscheidungen treffen können. Dass wir zum Beispiel endlich mal in Schulen investieren könnten, weil das zahlt sich. Danke. Das zahlt sich nach 20 Jahren extrem aus. Das zahlt sich volkswirtschaftlich so aus, dass es eigentlich ein Verbrechen ist, nicht da rein zu investieren. Aber die Legislaturperiode ist halt nur 4 Jahre lang. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt neue Schulden für Schulen, ist alles, was im Wahlkampf, gucken Sie mal, die Weißband, die hat Schulden gemacht. Und dann sagen die Leute, du hast Schulden gemacht, das ist schlecht, das haben wir gelernt. Das ist so meine Theorie darüber, dass wir eigentlich nur einen winzigen Teil der Demokratie bespielen, den wir bespielen könnten.
Das ist jetzt ein Modell, das Frau Weißband Ihnen, Frau Richter, gerade zur Prüfung, glaube ich, gerade so übergeben hat. Sind das Elemente, die jetzt ja doch so das Modell, das wir bislang kennen, erweitern würden, was Sie für sinnvoll halten?
Also ich bin inzwischen nicht mehr gegen Bürgerräte, weil ich wirklich nach wie vor bin ich eine große Vertreterin der repräsentativen Demokratie, weil moderne Gesellschaften einfach viel zu komplex sind, als dass wir das auf Unterebene gestalten können. Aber das sagst du ja auch. Also es gibt einfach diese allein wie Versicherungen funktionieren, das Rentensystem und so weiter. Da braucht man so viel Background-Wissen. Und im Parlament hören sich dann die Ausschüsse ExpertInnen an und so weiter und so weiter. Die Studien sind sich nicht ganz einig, wie gut Bürgerräte wirklich funktionieren. Und dann wäre ich auch skeptisch zu sagen, dass sozusagen nur Entscheidungen nachhaltig sind, für die es schon eine Mehrheit gibt. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim Rauchen in Restaurants gewesen
ist. Das wollte ich gerade auch anführen. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Beispiel, Frau Weißband, für eine Politik, die unter plebiszitären Gesichtspunkten als zu aggressiv, zu eingreifend empfunden worden wäre. Und es war eine politische Entscheidung, das zu machen. Es war eine vernünftige Entscheidung. Und es hat, glaube ich, 1 bis 2 oder 3 Jahre gedauert, bis wir alle gedacht haben, wie haben wir das früher zulassen können?
Bei Ihnen, also Frau Richter, heißt das, glaube ich, Demokratie durch Gewöhnung, oder?
Ja, so rum auf jeden Fall. Demokratie durch Gewöhnung, auch Anschnallgurte haben ja am Anfang wahnsinnige Verbotspolitik, ganz furchtbar. Aber ich glaube, wir verwechseln hier den aktuellen politischen Betrieb mit dem, was ich mir vielleicht vorstelle. Nämlich die Nachhaltigkeit entwickelt sich nicht dadurch, dass ich abgestimmt habe, weil die Mehrheit schon da war. Die Mehrheit wächst nicht an Bäumen. Die Mehrheit wird gebildet und die Mehrheit wird durch Politik gebildet. Das heißt, genau dieses Argumentieren, Erklären, Leuten etwas Unbeliebtes auseinandersetzen, als wären sie vernunftbegabte erwachsene Menschen. Durch das Debattieren, aber das ehrliche Debattieren, nicht das zwischenparteiliche gegenseitige Zerreißen, sondern das Debattieren von Argumenten, dadurch entsteht eine Mehrheit. Und wenn sie dadurch entstanden ist, dann bleibt sie auch eine ganze Weile, weil sie eine Überzeugung. Ich widerspreche nicht, dass es, gerade wenn es schnell gehen muss, gerade in Sachen Klimakrise, dass gute Politik den Vertrauensvorschuss nimmt, den die WählerInnen ihr gegeben haben und damit einfach agieren muss. Nicht anders war es ja während der Corona-Krise. Mussten wir auch irgendwie handeln. Und während einer Krise ist nicht zu handeln schlimmer als falsch zu handeln. Das wird jeder Notarzt sofort sagen. Ja, besser eine falsche Entscheidung treffen als gar keine. Aber meine Vorsicht stammt daher, dass dieser Vertrauensvorschuss in die gewählten RepräsentantInnen gar nicht so groß ist im Moment.
Ja, vielleicht also zwei Gegenargumente. In der Corona-Krise hat es wirklich gut funktioniert. Mhm. Das finde ich auch interessant, dass das von rechts jetzt oder rechtsextremer Seite versucht wird, die Geschichte plötzlich anders zu erzählen. Es gab immer Mehrheiten für die Politik der Regierung und nur an 2 Stellen nicht. Und da war eine Mehrheit der Meinung, die Maßregeln müssten viel, viel strenger sein. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich Politik, dass nicht immer erst eine Mehrheit da sein muss, bevor die Politik kommt. Also das kriege ich auch immer wieder als Argument. Sondern es gibt viele Beispiele, wo das anders ist. Also jetzt eines der bekanntesten Beispiele, jetzt auch was Ökomaßnahmen betrifft, ist in den Niederlanden, die hatten schon ein Tempolimit. Und dann kam eben von deren Bundesverfassungsgericht, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr Paris niemals einhalten können. Ihr müsst unbedingt scharfe Maßnahmen ergreifen. Und dann haben sie ein noch strengeres Tempolimit gegen eine Mehrheit gemacht. Und nach relativ kurzer Zeit war eine Mehrheit der Ansicht, dass es gut ist. Also deswegen, und zu den Bürgerräten finde ich noch, es gibt auf jeden Fall Beispiele, wo das toll ist, aber ich finde auch, dass die ganze Demokratie ist ja auch darauf ausgelegt, dass Menschen auf unterschiedlichen Ebenen mitmachen können. Also warum engagieren sich die Menschen nicht in der Kommune? Also warum gehen sie nicht in Parteien? Warum gehen sie nicht in Vereine? Die ganzen Strukturen sind da und ich finde, Bürgerräte ist so ein bisschen so, die nochmal sozusagen auf dem Sofa abzuholen und jetzt wirst du gelost und vielleicht stehst du dann auf und machst mit. Aber eigentlich kann jede Bürgerin aufstehen und sagen, ich gehe jetzt in den Gemeinderat und arbeite damit.
Das ist nicht mein Eindruck. BürgerInnenräte sind ein Mittel, wenn der Vertrauensvorschuss, den die Politik, repräsentative Politik braucht, um zu agieren, wenn der nicht groß genug bei einem Thema ist. Die sehen nochmal die Probleme mit ganz anderen Augen. Und die haben sich wochenlang sehr ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das ist der Schluss, zu dem sie gekommen sind. Und dann ist es wichtig, die müssen verbindlich sein. Klar, im Moment, dieser Bürgerrat Ernährung, den hätte man auch nicht durchführen müssen. Ja, wenn ich sage, wir leiten das jetzt mal an die Ausschüsse, dann tut das gleich in die Rundablage. Sondern mir geht es, wenn ich in eine Partei eintrete, dann darf ich da auch erstmal viele Jahre Plakate kleben. Es geht darum, dass ich mich nicht einfach nur engagiere, sondern dass ich mich auf eine Weise engagiere, die zumindest die Chance hat, dass ich etwas tatsächlich bewegen kann.
Und also ich finde schon, dass es, wenn das bedeutet, dass wir Verantwortung haben, heißt es beispielsweise, dass wir aufhören, Fleisch zu essen. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir leben in einem Normalismus, in dem die Zerstörung normal ist. Die ökologische Krise zerstört nämlich die Grundlagen der Demokratie. Sie zerstört den Wohlstand, sie schafft Katastrophe nach Katastrophe. Wie viel Ahrtalfluten kann eine Demokratie auf einmal erleben? Wie viel pro Jahr? Und das hängt direkt mit meinem Verhalten zusammen. Und es reicht nicht aus, wenn nur ich sage, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Aber also bei Fleisch, das wissen erstaunlich wenige, das ist nicht nur dass man der CO2-Ausstoß des Tieres, sondern das ist 50% der Erdoberfläche ist Landwirtschaft. Und Landwirtschaft bedeutet eben die Sojabohnen, die für die Tiere angebaut werden. Also das ist für einen ganz, ganz großen Teil ist das zuständig für das Artensterben und dann eben auch zum Teil für CO2-Ausstoß.
Da arbeiten Sie in Ihrem Buch, wie ich finde, sehr geschickt, indem Sie Begriffe umdrehen, indem Sie sagen, das, was wir normal finden, ist eigentlich das Radikale. Der radikale Protest dagegen wäre eigentlich das bürgerlich Normale. Und dann kommen Sie uns ja schon in der Überschrift Ihres Buches mit einem Begriff, da zuckte ich erstmal zusammen, Revolution. Gut, man weiß ja natürlich auch, 89 gab es eine unblutige, aber ansonsten würde ich immer denken, Revolutionen sind per se erstmal nicht so ein richtig schönes Ereignis. Ich lese dann aber bei Ihnen, was eine Revolution wäre in Ihrem Sinne und das klingt sehr brav. Da fallen Worte wie Disziplin, Anstand, Maß halten. Was ist denn das für eine Revolution, die Ihnen da vorschwebt?
Ja, ich finde es so interessant bei der Ökologie, dass das sozusagen nur die Grünen bespielen und so ein bisschen die SPD, aber wirklich auch nur sehr halbherzig. Weil das, also erstens, weil es uns natürlich alle angeht und es ist so unfassbar verantwortungslos, so zu tun, als ob die Ökologie ein grünes Thema sei. Aber dann gibt es auch einfach sehr, sehr gute Gründe für Konservative, sich das selbst anzueignen. Und das hängt eben damit zusammen, konservativ ist Maß zu halten. Das ist bürgerlich zu sein, das ist anständig zu sein. Ich renne ja auch nicht in den Nachbargarten und zerstöre den. Aber das machen wir mit unserem Leben. Also wenn wir einfach so, wie wir leben, Auto fahren, zerstören wir unsere Welt, die Welt unserer Kinder, aber wir zerstören auch die Gärten unserer Nachbarn. Wir zerstören, manche Inselstaaten sind schon untergegangen. Also das ist ein zutiefst unbürgerliches Verhalten.
Viele von diesen Problemen, die Sie jetzt genannt haben und eben auch die Klimakrise führen andere dann eben doch ganz klar auf den Kapitalismus zurück. Und auf exakt dem Sessel, auf dem Sie sitzen, hat Ulrike Herrmann uns hier erklärt, dass deswegen leider, obwohl sie Kapitalismus eine feine Sache findet, dass der deswegen jetzt zu Ende sein muss. Warum ist der Kapitalismus trotzdem für Sie nicht das große Problem?
Also ich finde, dass es vor allem so als so ein großer Begriff benutzt wird, mit dem man sich dann selber entlastet. Und dann kommt man auf die Menschen, die Superjachten haben und Privatjets und ich bin ja absolut nicht verantwortlich. Und ich finde, dass es ein ganz undemokratischer Gestus ist. Und wenn man anschaut, also es ist sehr schwierig, Kapitalismus zu definieren. Und ich finde, das, was wir haben, eine soziale Marktwirtschaft, die sehr, sehr stark eingeschränkt ist, die ganz anders ist als etwa der aufkommende Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, mit dem es Karl Marx noch zu tun hatte, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen 16 Stunden am Tag arbeiteten. Das ist wirklich was anderes, was wir haben, mit einem Grundgesetz kombiniert, in dem drinsteht, Reichtum verpflichtet. Also da ist das Kapitalismus. Also ich finde das jetzt gar nicht so wichtig zu sagen, wir den Kapitalismus abschaffen, sondern ich finde es wichtig zu sagen, wir brauchen ein ökonomisches System, das fair ist und das eben nicht...
Moment, also ein ökonomisches System...
Und Frau Weißmann hat auch gerade schon die Nase gerutscht.
Ein ökonomisches System, was fair ist, wäre ja, glaube ich, nicht auf Profitmaximierung aus. Und soweit ich das weiß, sind Aktiengesellschaften immer noch darauf aus, ihre Profite zu maximieren.
Ja, aber es ist auch noch nicht ganz, also die Meinungen unterscheiden sich da sehr stark. Gibt es, ist sowas wie grünes Wachstum vielleicht auch möglich? Und sind nicht sehr viele Technologien, die wir haben, auch diesem Umstand zu verdanken, dass es sich lohnt, Erfindungen zu machen? Also ich wäre da skeptisch. Was wir auf jeden Fall besser in den Griff kriegen müssten, wäre, dass es da keine Lügenkampagnen mehr gibt von Firmen. Also was wirklich unfassbar ist, dass das in Demokratien funktioniert hat. Also in den 70ern wussten große Ölfirmen Bescheid, was die fossile Verbrennung bedeutet für die Ökologie, und sie haben massive Lügenkampagnen gestartet und haben wesentlich da mit beigetragen. Aber so muss eine Marktwirtschaft nicht funktionieren.
Frau Weißmann, warum haben Sie gerade die Nase gerümpft?
Weil ich widerspreche. Wir haben Kapitalismus, und wir haben Kapitalismus, und das merken wir daran, dass wir auf Wachstum angewiesen sind. Wir brauchen Wachstum. Wenn wir nicht wachsen, schrumpfen wir. Dann schrumpft unsere Wirtschaft, und wenn sie einmal beginnt zu schrumpfen, schrumpft sie immer weiter, weil Leute weniger Gehalt bekommen und weniger konsumieren können, und dann kriegen die, die Produkte verkaufen, auch weniger Geld, und die können auch weniger Gehalt auszahlen. So wie unser Wirtschaftssystem gerade funktioniert, kann es wachsen oder schrumpfen. Es kennt diese beiden Modi. Und tatsächlich ist die zentrale Frage, funktioniert grünes Wachstum? Und die ist ungeklärt, und da sind Ökonomen uneins. Die Frage ist, können wir uns auf einem endlichen Planeten ein System leisten, das von unendlichem Wachstum abhängt?
Ja, aber mit grünes Wachstum würde dem widersprechen. Also also ich finde dieses Argument nicht so schlagend, weil wenn es tatsächlich grünes Wachstum gibt, was ich finde nicht klar, dass es das gibt.
Wenn es das gibt, dann genau, wäre das ja. Kein Problem. Dann könnten wir auch im Kapitalismus leben bleiben, und das wäre cool. Ich wünsche mir, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Und ich bin keine Konservative. Ich fahre nicht ab auf Begriffe wie Disziplinierung und Bürgerlichkeit und Maßhalten. Ich bin Liberale. Ich finde aber, dass ich genau zu demselben Punkt wie du komme, nur auf anderem Wege. Und mein Weg ist nicht, dass wir auf etwas verzichten müssen. Sehr offensichtlich werden wir auf etwas verzichten, denn die Alternative dazu ist, dass wir buchstäblich Massenmigration haben. Wenn der gesamte indische Subkontinent unbewohnbar wird, weil es dort kein Trinkwasser gibt und buchstäblich zu heiß zum Leben ist, wo sollen denn die Leute hin? Was glauben Sie denn, wo die Leute hinkommen? Und es wird Kriege geben, und es wird Verteilungskämpfe geben, und es wird keine Avocado geben, und es wird Lieferengpässe geben, und Produkte werden eingeschränkt. Und das heißt, vielleicht schreibt sich dieses Ende des fossilen Wachstums ganz von alleine. Das Problem ist, wenn es sich von alleine schreibt, wird es wahnsinnig unbequem für uns. Und wissen Sie was? Wir überleben dann trotzdem, auch wenn es wahnsinnig unbequem wird für uns. Aber wir täten gut daran, es zu begrenzen. Das ist völlig unstrittig. Aber wissen Sie, ich glaube nicht, dass wir uns auf den Verzicht fokussieren sollten. Als Psychologin glaube ich vielmehr, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, was wir zurückgewinnen.
Also unbedingt.
Also, das ist kein Widerspruch an dich. Genau, ne? Das argumentiert ihr ja auch. Wenn wir weniger Auto fahren, dann haben wir Straßen, auf denen Kinder frei spielen können und kleine Kinderrotten bilden können und gemeinsam Erlebnisse haben können ohne ihre Eltern und damit Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und Problemlösungsstrategien ausarbeiten, ohne dass ihnen dauernd jemand über die Schulter schaut. Wenn wir in unseren Innenstädten vielleicht statt dem Karstadt, der endlich pleite geht, ein offenes Kaffee machen mit der Volkshochschule nebendran und der Bibliothek nebendran, wo alle Leute ihr eigenes Essen mitbringen dürfen, und einen gemeinsamen Garten und Studios, wo man YouTube-Filme drehen kann und Leute einem Nachhilfe geben, vielleicht ältere Leute einem in Mathe und jüngere Leute den Älteren wiederum in Podcasten, dann kommen wir als Gesellschaft zurück zu einem Punkt, auf den eigentlich unser Gehirn biologisch viel, viel besser vorbereitet ist. Nämlich, wo wir unsere Nachbarn kennen, wo wir mehr Freizeit haben, weil wir weniger arbeiten und weniger Geld verdienen, um uns weniger fossile Dinge leisten zu können, weil unser Lebensstandard bisher die Umwelt zerstört. Aber das bedeutet ja nicht, dass er schlechter wird. Es bedeutet, dass wir weniger fliegen und mehr Zeit für die Familie haben. Dass wir nicht morgens aufstehen und im Halbschlaf zu irgendeinem Bullshit-Job fahren, den wir einfach nur erfüllen müssen, um uns diese 3 Wochen Urlaub zu leisten, weil wir sie dringend brauchen, weil unser Bullshit-Job uns so erschöpft hat.
Frau Richter nickt. Es scheint also gar nicht so weit das Ziel auseinanderzuliegen.
Genau.
Wenn Sie da aber, Frau Richter, mit einer Revolution hinwollen, als Historikerin wissen Sie natürlich auch, es braucht ein revolutionäres Subjekt.
Und das
Wer soll denn jetzt hier auf die Barrikade?
Das revolutionäre Subjekt sind wirklich alle. Und ich will zum Kapitalismus noch sagen, wir haben gar keine Zeit mehr, den abzuschaffen. Und in Klammer, wie sollen wir denn das machen? Machen wir alle Generalstreik? Also ich finde, das ist irgendwie so ein ganz, ganz großes Wort. Und ich würde sagen, lasst uns wirklich den Marx so einschränken, dass er nicht mehr weiter die Welt zerstört. Und dann mal gucken, ob das dann noch Kapitalismus ist oder wie das heißt.
Das heißt, Zielgruppe Ihres Buches, die Leute, die Revolution machen sollen, das sind die, die das Buch vielleicht auf ihrem Designersofa lesen.
Warum nicht?
Warum nicht?
Revolution von oben.
Frau Weißband, wer ist Zielgruppe Ihres Buches? Die Schüler sind es ja wahrscheinlich nicht. Die Eltern?
Nein.
Wen wollen Sie erreichen?
Ich habe zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind Menschen aus dem Bildungssystem, die darin jeden Tag kämpfen und machen und tun und nach Möglichkeiten suchen, wirkungsvoll junge Menschen auf das Leben vorzubereiten, das da kommt. Und sie psychisch gesund und wirklich optimistisch und fähig in eine Zukunft zu entlassen. Und meine zweite Zielgruppe sind Menschen, die ein bisschen all das anschauen und sagen, scheiße. Und auch ein bisschen Angst davor entwickeln und dann am liebsten nicht darüber nachdenken. Weil ich versuche sehr, sehr einfache, niedrigschwellige Lösungen, die genau heute funktionieren und die ich seit 10 Jahren mache, zu finden für, wie interagieren wir mit der Welt, wie lernen wir die Welt kennen und wie bilden wir unsere Rolle darin. Und wenn wir unsere Rolle darin gebildet haben als selbstwirksame GestalterInnen unserer Gesellschaft, und das können die Kids lernen und das können wir auch lernen, das ist nämlich das Schöne, auch wenn sie 70 sind, können sie das noch lernen und aktivieren in sich. Ich bringe auch viele Beispiele, was Erwachsene ganz konkret tun können in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Kommune, indem sie aktiv werden. Wenn wir aktiv werden, wenn wir Ownership übernehmen über unsere Umgebung, dann ist es keine Zumutung, sondern meine Schüler haben sich selber das Kaugummi-Kauen verboten. Die haben selber gesagt, wisst ihr was, wir finden es scheiße, wenn unter all unseren Tischen und Bänken Kaugummis kleben. Und ich zitiere, was sollen denn dann die Leute denken? Eine Sechstklässlerin. Die haben abgestimmt, dass sie nicht erlauben wollen, Kaugummi zu kauen in der Schule. Sie haben sich selbst etwas verboten. Und jetzt könnten wir sagen, ja, aber dann haben sie ja nur das aufrechterhalten, was die Hausordnung eh schon vorgegeben hat. Nein, haben sie nicht. Sie sind jetzt in einer völlig anderen Schule. Sie sind jetzt nämlich in einer Schule, wo das ihre Regel ist. Das ist ihr Zuhause und sie spucken nicht in ihr eigenes Wohnzimmer. Wenn wir unseren Himmel, unseren öffentlichen Raum, unsere Städte als unser Wohnzimmer begreifen, als unser gemeinschaftliches Zuhause, dann spucken wir nicht hinein. Und dann ist es kein Verzicht, dann ist es eine Pflege. Und da möchte ich hinkommen. Das ist der Sinneswandel, als den ich die Revolution betrachte, die jetzt kommt.
Raus aus der Resignation.
Sehr schön, muss ich sagen, das hat sie wirklich ganz, ganz toll beschrieben. Also dieses, dass man sich das selber wieder aneignet. Die Selbstwirksamkeit, aber wirklich auch die Umwelt. Ja, danke.
Raus aus der Resignation habe ich uns für diese Stunde versprochen. Demokratie neu lernen. Herr Dirksen, am Ende dieser Stunde, wie optimistisch sind Sie, dass uns das nicht nur gelingt, sondern auch rechtzeitig gelingt?
Ich glaube, das ist keine Frage des Optimismus, sondern eine Frage der Alternative. Und die haben wir nicht. Also ich glaube schon, dass das eine Chance sein kann, wenn wir sie tatsächlich, so wie Frau Weißband das gerade schön formuliert hat, alle gemeinsam nutzen. Was man übrigens aus beiden Büchern lernt, das ist eine Schnittmenge, die ich bei der Lektüre festgestellt habe, ist die Wichtigkeit von Disziplin. Das gilt sowohl für die Schüler als auch für die Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen müssen. Ich habe überhaupt, das will ich nochmal wiedergeben, sehr viel Kant in den beiden Büchern wiedergefunden. Das hat nicht nur was damit zu tun,
dass... Die beiden Autorinnen klatschen ab.
Dass wir das 300-jährige Jubiläum feiern, sondern in diesem Jahr haben wir eben besonders viel nochmal Kant gelesen und da erkennt man dann die Muster wieder und das ist wirklich ein gutes Vorbild, glaube ich.
Raus aus der Resignation, also Demokratie neu lernen. Wie das geht, das steht in diesen beiden Büchern. Die neue Schule der Demokratie, wilder Denken, wirksam Handeln von Marina Weißband, kostet 22 € und ist bei S. Fischer erschienen. Und Demokratie und Revolution, Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit von Hedwig Richter mit Bernd Ulrich zusammen für 25 Euro bei Kiepenheuer und Witsch. Ja, und darüber haben wir auch gesprochen in der Lesart, heute aus dem Schauspiel Essen, eben mit Hedwig Richter, Marina Weißband und Jens Dirksen. Ich danke unserem Partner, der Buchhandlung Proust und der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, egal ob im Radio, per Podcast oder hier im Grillo-Theater. Und Frau Weißband, Hedwig Richter, das ist Ihr Applaus.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.